Mit dieser Freiheit ist auch eine Verantwortung verbunden, die diese Freiheit entsprechend begrenzt und auch definiert und dieser Freiheit einen Sinn gibt.
Die Reichen sollen sich demütigen und den Armen helfen. Und die Armen sollen nicht neidisch sein, sondern sich mit ihrer Armut versuchen, engagiert und persönlich auseinanderzusetzen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Grüß Gott zur zweiten Ausgabe des neuen Podcasts der Politischen Akademie der Volkspartei. Mein Name ist Christian Gerd-Laudenbach, Radiomacher und Journalist seit mehr als 20 Jahren. Und ich freue mich, euch auch heute durch den Grundsatz begleiten zu dürfen. Der Dank des gesamten Teams gilt gleich zu Beginn euch fürs Anhören, Downloaden und Auseinandersetzen mit unserem ersten Podcast zu Beginn des Jahres. Feedback ist das Öl, das einen Motor erst runder, effizienter und wirkungsvoller laufen lässt. Wir werden vieles von dem, was wir in Gesprächen und Mails als Reaktion erhalten haben, in unseren Folgesendungen umsetzen und auch berücksichtigen. Sehr gefreut hat uns der Umstand, dass schon unser Erstlingswerk von Grundsatz außerordentlich oft geklickt und downgelodet wurde. War unsere erste Sendung mit Sozial- und Arbeitsrechtler Wolfgang Matzal ganz dem Thema Familienbonus gewidmet, so ist es diesmal ein nicht weniger interessantes. Im Mittelpunkt der kommenden Minuten steht das Schlagwort bzw. die Worte christlich-sozial. Was heißt das? Wo finden wir es? Wer ist es? Ist es wichtig? Wen betrifft es? Wer profitiert davon? Und gibt es das überhaupt noch? Gerne würde ich im Umfeld dieses komplexen Themas dann auch auf die immer noch aktuelle Flüchtlingsproblematik und das Thema Migration eingehen. Kurz auch unser Sozialsystem beleuchten, sowie dem breiten und mannigfaltigen Thema Wirtschaft Platz einräumen. Gibt es ein faires Wirtschaftsmodell? Welches wäre denn das Idealste? Worin besteht die Aufgabe des Staates? Wie ist es mit der Rolle des Menschen in unserem System? Fragen über Fragen und, wie wir meinen, Antworten über Antworten bei Themen, die sehr viele, wenn nicht sogar alle Menschen betreffen. Als Gäste begrüße ich heute Nachmittag im Springerschlössl in der Meidlinger Tivoli-Gasse, nur einen Steinwurf entfernt vom Schloss Schönbrunn, die Präsidentin der Politischen Akademie, Magister Bettina Rausch. Servus Bettina, danke, dass du heute bei uns im Studio bist.
Servus Christian.
Und unseren heutigen Gast, 1943 in Breslau, Schlesien geboren, in Wien Welthandel studiert, dann Sprosse 1 der beruflichen Karriereleiter, als Diplomkaufmann in einer großen Spedition tätig, 1977 Eintritt ins Zisterzienserkloster, 5 Jahre später die Priesterweihe, 1999 auf den Tag genau 56 Jahre nach seiner Taufe, der 67. Abt des Stifts Heiligen Kreuz und seit 2011 Altabt. Ich freue mich sehr, ihn heute bei uns im Studio begrüßen zu dürfen, Gregor Ulrich Henkel-Donnersmarck. Abt Gregor, willkommen und danke, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Grüß Gott, danke für die liebe Einladung.
Wir haben uns in den Vorbereitungsarbeiten zu dieser Podcast-Serie damit auseinandergesetzt, welche Grundsätze die Politik leiten und auszeichnen sollten. Daher entstammt auch der Podcast-Name Grundsatz. Solidarität, Personalität, Subsidiarität. Der Mensch im Mittelpunkt, mitmenschlicher Zusammenhalt, Eigenverantwortlichkeit, Selbsthilfe in kleineren gesellschaftlichen Einheiten, beginnend bei der Familie. Bevor ich auch Abt Gregor mit dieser Frage konfrontieren darf, aus deiner Sicht, Bettina, das Thema heute im Grundsatz christlich-sozial, auch wenn es dich nerven könnte oder nerven würde, diese Frage immer und immer wieder zu hören, dennoch, wie christlich-sozial ist sie denn, die Volkspartei, die VP im Jahr 2019?
Ja, zuallererst möchte ich sagen, dass mich diese Frage freut, also definitiv nicht nervt, denn es ist eine Frage, die in den letzten Tagen, Wochen, Monaten immer wieder Vertreterinnen und Vertreter der Volkspartei gestellt wurde und die eigentlich es gut finde, dass wir Gelegenheit haben, darüber zu reden, was wir denn damit meinen, dass wir damit ein Stück weit die Debatten, die gesellschaftlichen Diskussionen, vielleicht sogar private Diskussionen wieder ein Stück weit politisieren, dass sich mehr Menschen mit dieser Frage auseinandersetzen. Und da möchte ich vielleicht zuerst eine allererste Antwort schon wagen oder Vorantwort in das, was christlich-sozial sein kann. Denn abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich definieren können, was denn da so geschrieben steht zu dem Thema, ist denn die Frage, wenn sie uns gestellt wird als Vertreter einer politischen Partei, doch immer die Frage, lebt ihr denn auch danach? Und ich glaube, das, was das christliche Leben zumindest für mich ausmacht, ist es, dass man immer wieder um diese Antworten auch ringen muss. Dass wir uns natürlich auf Definitionen irgendwann mal einigen können, aber dass die Frage, leben wir das, wir ständig aufs Neue beantworten müssen und bei jedem politischen Thema uns das immer wieder aufs Neue erarbeiten müssen. Und jetzt sage ich vielleicht eine erste Antwort zu dem Thema, weil zu aktuellen Fragestellungen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik werden wir dann noch kommen. Geschrieben steht jedenfalls in den Programmen der Volkspartei nach wie vor bis heute, das kann ich als Vertreterin der Politischen Akademie, die wir auch Wertezentrum der Volkspartei sein wollen, ein Raum, wo unsere Werte gepflegt, gehegt werden, auch sagen, mit Fug und Recht behaupten, in unseren Grundsatzprogrammen, in unserem aktuellen Grundsatzprogramm findet sich das wieder. Das Christlich-Soziale ist eine unserer drei Wurzeln und ich möchte sagen, aufgrund ihres umfassenden Anspruchs und aufgrund auch der Prägung vieler Menschen, die bei uns wirken in der Bundesorganisation, ist es auch eine sehr zentrale von diesen drei Wurzeln. Also ja, wir bekennen uns nach wie vor dazu, wir schreiben das auf, wir sagen das. Und wir versuchen, und das ist sozusagen das, was uns in die Diskussion über Themen führen wird, wir versuchen, danach politisch zu handeln. Aber in aller Demut, die, finde ich, auch geboten ist, muss man sagen, das ist immer wieder auch ein Ringen um die richtigen Antworten. Und dass es daran Kritik geben kann, an den Antworten, am täglichen Leben, das ist verständlich. Und darüber freut es mich zu diskutieren.
Herr Gregor, christlich-soziale Politik stellt den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt seiner individuellen Freiheit und Eigenverantwortung. Ist die Politik in Österreich ganz generell und jene der Volkspartei im Speziellen christlich-sozial? Wie nehmen Sie die oftmals intensiv geführte öffentliche Diskussion dazu wahr?
Also ich bin sicher der Älteste hier und erinnere mich an die Nachkriegszeit. Und dort war es natürlich irgendwie sehr logisch, dass die Partei, die in der Zwischenkriegszeit dieses Spektrum abgedeckt hat, sich ganz bewusst nicht mehr christlich-soziale Partei genannt hat. Und ich halte das für einen Fortschritt. Denn es ist immer gefährlich, wenn im Titel einer Partei eine Religion oder eine Konfession zu stark vorschmeckt. Das versperrt auch der Kirche den Weg zu anderen politischen Gruppierungen und Ähnlichem mehr. Ich glaube, dass dieses christlich-soziale Prinzip, zu dem sich auch die heutige ÖVP, wie ich höre, zu meiner Freude bekennt, auch wirklich sehr maßgebend nach dem Zweiten Weltkrieg mitgewirkt hat. Wir haben das ja in einem Begriff, der, glaube ich, sehr interessant in dem Zusammenhang ist, der ja auch so ein zweischneidiger Begriff ist, den man zum Beispiel ins Englische nicht übersetzen kann, die soziale Marktwirtschaft. Das ist ein Konzept, das ohne die katholische Soziallehre, die ja schon seit 1891 beginnt und davor schon, die Gedanken dazu entwickelt haben, ohne die katholische Soziallehre hätte es das Konzept der sozialen Marktwirtschaft nicht gegeben. Interessant, im Englischen können Sie das nicht übersetzen. Dort ist das ein schwarzer Schimmel oder ein weißer Rappen. Das ist ein Gegensatz in sich. Da gibt es dann andere Worte, ordo-liberal und so ähnlich, die also versuchen, dieses Prinzip, dass man zwar wirtschaftlich rational mit dem Markt oder den Märkten in richtiger Weise umgeht, aber trotzdem den sozialen Gedanken nicht aus dem Auge verliert. Dieser Spagat ist von Anfang an in dem System drin und der ist, glaube ich, ein wichtiges Element, das man heute ganz anders nennen kann, von christlich-sozialer Politik und Wirtschaftsethik.
Was mir in den Vorbereitungen zu dieser heutigen Sendung an Fragen in den Sinn gekommen ist, ist auch eine, nämlich wie überlappend ist die Ansicht von dir, Bettina, und Ihnen, Abt Gregor, was christlich-sozial bedeutet?
Die Botschaft Jesu Christi ist eine Botschaft an alle Menschen. Eine Botschaft, die niemanden ausschließt und die nicht eine politische Botschaft oder eine Wirtschaftsordnung promulgiert und in den Raum stellt, die aber zum Beispiel, ich spitze es einmal zu, eigentlich sagt, der Reichtum ist für den Reichen die größere Gefahr als die Armut für den Armen. Das heißt, die Reichen sollen sich demütigen und den Armen helfen und die Armen sollen nicht neidisch sein, sondern sich mit ihrer Armut versuchen, engagiert und persönlich auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das sind Elemente, die hier wichtig zu nehmen sind.
Sie haben zu Beginn gesagt, dass es Jesus Christus nicht darum ging, so würde ich jetzt einmal sagen, eine Staatsphilosophie zu entwickeln, sondern dass sich seine Botschaft und sein Aufruf an einzelne Menschen auch gerichtet hat, an Individuen. Und insofern, weil du gefragt hast, wo überlappen sich unsere Ansichten, würde ich mit dem konform gehen und das ein Stück weiter auch sagen, oder für mich definieren, an wen sich die Forderung nach christlich-sozialem Handeln richtet, nämlich an jeden und jede Einzelne von uns. Es ist jeder und jede Einzelne von uns aufgerufen, in mannigfaltigen Betätigungsfeldern, nicht nur im politischen, sich christlich und wenn man dann auch so will, christlich-sozial auch zu verhalten und so zu handeln. Wenn man so will, man kann christlich-soziales Handeln nicht an den Staat delegieren, ausschließlich, aber im Umkehrschluss, der Staat kann es mir auch nicht verordnen. weil es auch ein Stück weit aus mir heraus selber kommen muss. Und um vielleicht dann nur ein Stück weit was dazuzustellen, was ich aus der theoretischen Überlegung oder aus unserer auch politischen Definition rausnehmen würde, dann ist das Besondere an christlich-sozialer Ethik im Vergleich auch zu anderen Sichten auf die Welt, Weltbildern, dass im Zentrum dieses Christsozialen immer der Mensch steht, mit seiner, ihrer unantastbaren Würde. Woher sich die ableitet, dazu kann wahrscheinlich dann Abkrieger aus seiner theologischen Sicht auch noch mehr dazustellen, aber mit einer unantastbaren Würde. Und wenn ich diesen Menschen betrachte, dann hat dieser Mensch eine maximal mögliche Freiheit, aber eine individuelle Freiheit, die auch sehr stark mit den eigenen ganz spezifischen Talenten, Fähigkeiten, auch Wünschen, Hoffnungen zu tun hat und von ihr geformt wird. Und mit dieser Freiheit ist auch eine Verantwortung verbunden, die diese Freiheit entsprechend begrenzt und auch definiert und dieser Freiheit einen Sinn gibt. Also wenn man so will, in der Kurzform ist für mich eine Gesellschaft dann soweit sozusagen auch das christsoziale Gut in sich zu vereinen, wenn wir sie als eine Gemeinschaft freier und verantwortlicher Menschen verstehen. Menschen, die ihre Freiheit dazu nutzen, auch ihre Verantwortung zu leben und einen Beitrag in diese Gesellschaft auch zu leisten.
Ja, Gregor, Sie nicken.
Ich muss vor allem zu meinem letzten Satz noch von vorhin anmerken, dass es natürlich herausgefordert von der Theologia der Liberación, der Befreiungstheologie in Lateinamerika, wo ich vieles ablehne, aber wo doch auch Impulse wieder auf die Kirche zugekommen sind, die gerade auch der aus Lateinamerika stammende Papst Franziskus aufgreift. Dort wurde formuliert, die Option für die Armen. Das heißt, die Kirche wird sich immer nach dem Beispiel Christi in besonderer Weise den Armen zuwenden und versuchen, ihnen zu helfen. Aber nicht so sehr jetzt in staatlichen Strukturen, wobei sie natürlich den Staat und die Parteien und die gesellschaftlichen Kräfte ermuntern wird, sondern einfach aus ihrer menschlichen Zuwendung. Und das mit der Würde ist natürlich überhaupt ein großes Anliegen. Auch der letzte Migrant, der schwächste Bettler, der am meisten Behinderte, hat seine unveräußerliche Würde als Mensch. Auch noch nicht geborene Menschen haben diese Würde. All das muss man also in dem Zusammenhang sehen, was christlich-sozial wäre.
Christlich-sozial jetzt im Wandel der Zeit. Hat sich was verändert, zum Guten wie zum Schlechten? War früher alles besser, wie man es Land auf und Land ab so oft hört? Ist heute alles anders? Ist die Begrifflichkeit christlich-sozial für die meisten Menschen noch nachvollziehbar, noch erkennbar?
Es spielt meiner Ansicht nach da in einem gewissen geistigen Umschwung das Jahr 1989 eine große Rolle. Vor 1989 war ganz klar, hier der freie demokratische Westen, der auch in einer guten Harmonie mit den christlichen Religionen, auch anderen Religionen lebt. Und auf der anderen Seite das große Böse, wie es der Ronald Reagan genannt hat, also der reale Sozialismus, genannt Kommunismus im Ostblock. Im Jahr 1989 ist nun dieser reale Sozialismus, dieser Kommunismus verschwunden, hat sich selber aufgelöst, ad absurdum geführt. Und jetzt sind im Westen, glaube ich, falsche Schlüsse gezogen worden. Es wurde nämlich immer wieder gesagt, und da protestiere ich dagegen, jetzt hat der Kapitalismus gesiegt. Erstens müsste man dann zwei Semester sich darüber unterhalten, was es denn für unterschiedliche Kapitalismusbegriffe gibt. Wenn aber Kapitalismus eine Wirtschaftsform ist, in der allein der Gewinn und lediglich die unternehmerische Initiative zählt und der Zins, dann ist das eine Wirtschaftsordnung, die die katholische Kirche niemals akzeptieren wird, weil dieses menschliche und für die Gemeinwohlorientiertheit Ideen darin nicht enthalten sind. Und man muss auch eins sagen, es hat im Jahr 1989 niemand gesiegt. Es ist ja nicht irgendeine kapitalistische Kampftruppe nach Moskau gezogen und hat die Leute in die Knie gezwungen, sondern, und jetzt kommt sozusagen der Backlash zu meinen sozialistischen Äußerungen eben, wenn man auf lange Frist hinein den Markt und die Märkte vollkommen ausschaltet, und das war ja das System im Kommunismus, dann hat das verheerende Folgen. Erstens eine totale wirtschaftliche Inkompetenz und zweitens das Austrocknen der menschlichen Kreativität und des Leistungswillens. Und das sind Dinge, die wir brauchen. Die dürfen nicht verteufelt werden. Leistung ist etwas Gutes, darf auch honoriert werden. Aber hier ist eine falsche Weichenstellung erfolgt. Das Interessante ist, dass seit dem Jahr 89 auch, wir erleben das momentan in vielerlei Dingen, die Kirche und der Glauben und die Religion unter Generalverdacht steht. Plötzlich sind also die monotheistischen Religionen schuld an allem Bösen. Und sie werden also von allen Kräften des Westens, des alten Westens, der ursprünglich in dieser Bundesgenossenschaft war, radikal bekämpft. Ein absolutistischer Relativismus, der jede Religion zur Bedeutungslosigkeit herabwürdigen will. Das muss man sehen, das ist eben auch eine Folge dieser falschen Analyse des Jahres 89.
Vielleicht kann ich was dazustellen, weniger aus historischer Kenntnis, zumal ich es auch nicht miterlebt habe und damit auch nicht so profund berichten kann. Aber ich denke, wenn man in der Analyse sich anschaut, was sozialistische, realsozialistische Staaten auch waren, dann waren das Staaten mit einem sehr starken paternalistischen Verständnis von Staat. Also mit dem Anspruch, das Leben der Menschen in vielen Details auch zu regeln und jedenfalls von Anfang bis zum Ende auch zu verstaatlichen. Und ich glaube, dass darin nicht nur, wie Sie jetzt vorher ausgeführt haben, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, eine Gefahr liegt für den persönlichen Leistungswillen, also der dann unterdrückt wird, dass Kreativität sich nicht entfalten kann. Ich glaube auch, dass sozusagen das Thema Mitmenschlichkeit darunter leidet. Weil wenn ich einen Staat habe und solche, vielleicht Ideen gibt es ja nach wie vor, und das sehen wir jetzt auch im Wettstreit der politischen Ideologien vielleicht in Österreich, wenn ich einen Staat möchte, der dem Einzelnen möglichst viel Geld auch abnimmt, um ihm zu sagen, pass auf, ich nehme das Geld weg anhand von vielen, vielen Steuern, auch noch mehr, und ich entscheide damit auch besser als du. Das glaube ich übrigens nicht, dass immer die große Einheit besser entscheidet als die kleine, aber dazu vielleicht später. Ich entscheide besser damit als du, was wir damit machen. Dann kann für die Menschen damit schon auch verbunden sein, so ein Gefühl von, naja, mit dem Abgeben des Geldes, das ich ja sowieso abgeben muss an den Staat, gebe ich auch gleich auch meine soziale Verantwortung ab. Meine Verantwortung, mich ins Gemeinwesen einzubringen. So quasi, ich habe meine Steuern bezahlt, damit ist es erledigt und ich kann meinen eigenen individuellen, individualistischen, egoistischen, sozusagen, wenn man die Negativspirale fortsetzen möchte, meinen Lüsten frönen quasi, sozusagen auch hedonistisch das Leben angehen, weil mit meinen Steuern habe ich sie erledigt. Und das ist auch nicht mein Verständnis, wie wir Gemeinwesen organisieren. Also ist nicht mein Verständnis, den Menschen viel Geld abzunehmen, aber es ist auch nicht mein Verständnis, den Menschen alle Verantwortung damit abzunehmen und ihnen das Gefühl zu geben. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch vielleicht gegen die Natur der Menschen ein Stück weit gewesen im realen Sozialismus, warum sich die auch diese Verstaatlichung von allem vielleicht nicht mehr gefallen lassen würden. Und ich halte es weiterhin als Gefahr auch heute, dass man den Menschen das Gefühl geben könnte, im Vollkaskostaat braucht es dich nicht mehr. Oh ja, es braucht dich als Mensch in deiner Freiheit, in deiner Verantwortung, mit all dem, was du kannst und bist. Jeder und jede nach seinen ihren Möglichkeiten.
Interessant darauf jetzt die Befragung einer bunten deutschen Tageszeitung. Da war jüngst davon zu lesen, dass sich viele unserer Nachbarn ein Mehr an Sozial und Miteinander und Menschlichkeit im täglichen Umgang wünschen und nachdrücklich und ausdrücklich, und das war das Interessante daran, das auch von der Politik einfordern. Ist das auch dein Eindruck? Also ist Aufholbedarf gegeben? Anders gefragt, ist etwas verloren gegangen in der Politik von heute? Kann man die Menschen und die Probleme, die Menschen haben, abholen, verstehen?
Das waren sehr viele Fragen, die ich versuche, mit ein paar Gedanken zu begegnen. Und würde mich sehr freuen, wenn sozusagen ab Gregor aus seiner Beobachtung da auch was dazustellt. Also ich kann nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser und jetzt ist es schlechter, jedenfalls nicht. Ich glaube, das Leben entwickelt sich immer weiter. Und wenn jemand Defizite wahrnimmt, dann ist es ja der Anfang, dass er oder sie auch aufgerufen ist, zu versuchen, es besser zu machen. Also das versuche ich in Gesprächen mit Menschen immer zurückzugeben. Ja, wenn du wahrnimmst, dass da ein weniger Miteinander gibt, dann ist die Frage, was investierst auch du in dieses Miteinander? Und ich glaube, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das in Österreich zu tun. Wir sind das Land oder der Staat der Vereine, des Ehrenamtes. Das tun auch viele, viele Menschen, auch in den Zusammenhängen, die Sie vorher genannt haben, oder du, glaube ich, schon im Eingangsstatement, im sozialen Bereich, in der Fürsorge für Flüchtlinge und Neuankommende hier in Österreich. Also da gibt es ja viel im Ehrenamt und das kann man auch tun. Ich wiederhole was ich vorhin schon gesagt habe. Mitmenschlichkeit, nennen wir es Nächstenliebe, wenn man es im christlichen Kontext sagt, das kann ich schwer delegieren. Ich würde mal sagen, gar nicht delegieren. Ich kann es auch niemandem verordnen. Das heißt, In Wahrheit fängt es bei uns selber an, unser Umfeld so zu gestalten, wie wir das wollen, und endet dort, dass wir uns Politikerinnen und Politiker wählen, die ein Weltbild repräsentieren, das wir uns wünschen. Also zu sagen, die Politik ist, wie sie ist, und damit haben wir nichts zu tun, das ist eine Frage, die aus meiner Sicht, auch aus einer christlich-sozialen Perspektive, nicht zu akzeptieren ist, weil, und so lese ich es auch in zahlreichen Schriften, die auch von Vertretern der Kirche geschrieben werden, auch der Christ ist aufgefordert, die Christin ist aufgefordert, sich ins Politische auch immer wieder einzubringen. Das beginnt bei der Meinungsäußerung, endet bei Wahlen. Also darum noch einmal, ich glaube, das Gemeinwesen gestalten wir gemeinsam und können wir nicht delegieren an Einzelinstitutionen. Die können wir durchaus kontrollieren und uns wählen, aber wir können uns nicht auf die ausreden.
Gregor, Sie mit dem Argument konfrontiert, die Politik erreicht den Menschen, erreicht die Menschen nicht. Können Sie damit etwas anfangen?
Das muss man dann konkret an den Einzelfällen, wo also politisches Handeln gegeben ist, überprüfen. Ich befinde mich hier bei der Politischen Akademie in Österreich und ich werde jetzt mal ganz politisch werden, was einem Geistlichen gar nicht zusteht. Wir haben in Österreich sicherlich eine zu hohe Staatsquote. Das heißt, das Abschöpfen von den Bürgern ist sehr hoch und das steht im Gegensatz zu dem, was die Kirche seit Quadragesimo Anno, jetzt greife ich ganz tief in die Mottenkiste der katholischen Soziallehre aus dem Jahr 1931, dort ist formuliert das Prinzip der Subsidiarität. Dieses Prinzip der Subsidiarität kann eigentlich vom Personenprinzip, das noch dahinter liegt, auf den Einzelnen bezogen, auf die Ehe, auf die Familie, auf die Gemeinde, aufs Land und so weiter ausgedehnt werden und heißt Folgendes. Nach dem Subsidiaritätsprinzip soll und muss alles getan werden, dass die kleinere Einheit, sogar das Individuum, aber auch die Familie und so weiter, versucht, ihre Probleme selber zu lösen. Und nur dann darf die größere Einheit subsidiär, helfend, daher subsidiär eingreifen, wenn es die kleinere tatsächlich nicht mehr schafft. Also wir haben da ein Sowohl-als-auch-Prinzip, das in dieser Subsidiarität formuliert ist und das man wirklich auch realisieren muss. Im Englischen lässt sich das Wort auch wieder nicht übersetzen, weil wenn Sie dort Subsidy sagen, denken Sie nur an Subvention. Das ist also die Begriffsführung, da muss man damit rechnen, wenn man also mit ausländischen Gesprächspartnern dort arbeitet. Und diese Subsidiarität ist, glaube ich, ein wesentliches Element der auch Selbstgestaltung des Menschen, der dann, und das ist das dritte Prinzip, in der Solidarität, und damit hat die katholische Kirche ausgehend von der Gewerkschaft Solidarność in Polen sozusagen den Hebel angelegt, dass das Ganze wirklich zum Bruch kam mit dem realen Sozialismus. Das ist dann die Solidarität. Die kleinere Gemeinschaft ordnet ihre Dinge selber, auch der einzelne Mensch. Und er ist dann gleichzeitig in Solidarität auf andere Migranten und so weiter hin verpflichtet. Ich glaube, das sind Grundlinien, die man wirklich aufrechterhalten sollte und die im besten Sinne christlich-sozial sind, auch wenn sich eine Partei nicht unbedingt so nennen muss.
Das ist es ja auch, wovon du überzeugt bist. Wir haben es auch in der ersten Sendung, im ersten Podcast ja besprochen zum Thema Familienbonus.
Aber ich darf noch eins hinzufügen. In dem Vertrag von Lissabon, also de facto der Verfassung des heutigen Europa, steht auf Veranlassung von Jacques Delors tatsächlich das Subsidiaritätsprinzip drin. Nur ist irgendwie die Europäische Union nicht imstande, ihr subsidiäres Handeln, nämlich, ich meine das limitierend, nur helfend, nur der kleineren Gemeinschaft dienen, so zu verwirklichen, dass es die Menschen wirklich, da liegt, glaube ich, auch das Problem des Brexit und so weiter, dass also hier die Europäische Union ein Prinzip hat, das aus der katholischen Soziallehre kommt. Ich glaube, dass sich die Leute in Brüssel an sich drum bemühen, aber sie bringen es nicht über die Rampe. Man muss sowas heute auch verkaufen können.
Daran scheitert es.
Scheint so.
Weniger Staat, mehr Eigenverantwortung, kleine Einheiten. Wir übernehmen das jetzt einfach von Abt Gregor.
Also ich kann vielen davon durchaus zustimmen. Und ich finde, wenn man das noch mit einem sehr positiven Zugang, den ich persönlich jedenfalls auch verbinden möchte, dann geht es auch darum, den Menschen, dem einzelnen Menschen als der kleinsten Einheit, den Familien, aus der nächstgrößeren, der Gemeinde, dem Verein, auch etwas zuzutrauen. Das hat ja viel mit Menschenwürde, aber dann auch mit Lebensfreude zu tun und mit Wertschätzung gegeneinander, wenn ich jemandem was zutraue. Jetzt war es unlängst in der Furche, auch in der Wochenzeitung, auch ein Schwerpunkt zu dieser Frage christlich-sozial. Und das hat auch der Manfred Prisching, Soziologe aus Graz, in einem Gastkommentar auch angemerkt, dass Personalität, also eines der Prinzipien der katholischen Soziallehre, des christlich-sozialen, auch bedeutet, den Menschen in seinen Fähigkeiten zu erkennen, aber ihn und sie auch verantwortlich machen, indem man ihm oder ihr etwas zutraut. Und das finde ich ja so schön, weil Zutrauen heißt nicht, den Menschen zu überfordern, sondern in seinen Fähigkeiten, in ihren Fähigkeiten wahrzunehmen und ihm auch die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen von seiner besten, von ihrer besten Seite. Und das ist, finde ich, der sehr positive Approach dazu. Ich weiß, dass man sich da manchmal etwas schwer tut damit, weil auf der anderen Seite dann natürlich das vielleicht mit der Sorge verbunden ist, man würde eben den Menschen zu viel zumuten, aber das glaube ich nicht. Ich sehe immer wieder dort, wo Kreativität ein Ventil hat, im Gemeindeleben, in der Gestaltung von sozialen Strukturen vor Ort, in der Nachbarschaftshilfe, das erlebt man vielleicht am Land mehr, aber das möchte ich gar nicht sagen. Es gibt mittlerweile viele Bewegungen, wo sich Kretzel in Wien neu orientieren, dank der sozialen Medien neue Möglichkeiten haben. Da entsteht ganz, ganz viel Kreativität. Ich muss sie nur lassen mit einer hohen Staatsquote, wo vielleicht damit die finanzielle Freiheit eingeschränkt ist und mit vielen Vorschriften, weil ein paternalistischer Staat glaubt, es besser zu wissen, werde ich dem nicht Vorschub leisten. Unser Ansatz ist ein anderer und das ist das, was, glaube ich, die Bundesregierung jetzt versucht, den Menschen, wo es geht, auch diese Freiheit einzuräumen und ihnen auch was zuzutrauen, nämlich dass sie ihr Leben und das Leben ihrer Nächsten in die Hand nehmen. Das wäre so mein Approach dazu.
O Staat, lass nach, hat vor 30 Jahren schon mal ein lustiges Buch geheißen, wo also dieses Überbordende des Staates vielleicht sichtbar wird. Ich möchte aber von Seiten der katholischen Soziallehre den Horizont noch einmal ein bisschen erweitern, weil auch diese hat natürlich Entwicklungsstufen gemacht und setzt Jahresringe im guten Sinne an. Und ich möchte zwei dabei herausheben. Das eine war Papst Paul VI., der im Jahre 1967 die Enzyklika Populorum Progressio, also den Fortschritt der Völker, geschrieben hat und das Problem der Ungleichheit, der Verteilung auf der Welt zwischen Ländern, Kontinenten, Kulturen und Rassen sehr deutlich hervorgestellt hat und gesagt hat, es ist Aufgabe der Politik, gerade auch aus christlicher Verantwortung, in der Frage der Entwicklung hier wirklich helfend, subsidiär einzugreifen. Ich habe das Gefühl, dass die normale Entwicklungshilfe momentan meistens zu einer Entmündigung der Menschen dort führt. Aber es ist gar keine Frage, man sollte dieses Entwicklungsproblem ernst nehmen. Den zweiten tollen Jahresring, den Papst Franziskus vor wenigen Jahren erst angeschlagen hat, ist mit Laudato Si die Schöpfungsverantwortung. Also das, was weltlich gesprochen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und dergleichen mehr heißt. Hier ist, glaube ich, auch ganz interessant, dass Papst Franziskus ausgehend vom Schöpfungsbericht, Genesis, hier hast du einen Garten, den sollst du pflegen, uns als Christen, aber eben doch auch Politiker, die sich um eine ethisch fundierte Wirtschaftsführung und Politik bemühen, diesen Gedanken, dass wir das kostbare Geschenk der Schöpfung nicht beschädigen oder vielleicht gar zerstören, dass das auch theologisch begründbar ist und politisch umgesetzt werden sollte.
Ja, finde ich sehr spannend, dass Sie die Frage der Entwicklungszusammenarbeit ansprechen, weil ich glaube, da erleben wir tatsächlich einen Paradigmenwechsel. Und in der im letzten halben Jahr, als Österreich die EU-Ratspräsidentschaft innehatte, gab es ja den ersten auch so etikettierten und in der Intensität umgesetzten EU-Afrika-Gipfel, der versucht, diesen Paradigmenwechsel auch zu begleiten. Man wird die klassische Entwicklungszusammenarbeit, in der es bestimmt über die Jahre und Jahrzehnte auch Anpassungen gab, in der Fokussierung auf spezielle Themen, Stichwort Technologietransfer, aber in der es natürlich auch Veränderungen gab, diese Entwicklungszusammenarbeit zu ergänzen, um tatsächlich eine wirtschaftliche Kooperation auf Augenhöhe und mit den afrikanischen Staaten gemeinsam jetzt dazu versuchen, Modelle zu entwickeln, wie man auch in diesen Ländern Perspektiven für junge Menschen schaffen kann, ist vermutlich ein nächster Schritt, den es braucht, um das Verhältnis dieser beiden Kontinente, wo viele sagen, die schicksalshaft miteinander verbunden sind, auch entsprechend neu zu gestalten. Also das, finde ich, ist auch ein Ansatz, der dem Rechnung trägt, was Sie gesagt haben. Also nicht etwas zu verordnen, eventuell ein Lebensmodell sogar überzustülpen in Gegenden, wo es nicht sinnvoll andocken kann, auch zu glauben, es immer besser zu wissen. Das hat natürlich, das mag nach Hilfe ausschauen, aber hilft den Menschen vor Ort vermutlich sehr, sehr wenig. Viel mehr wird es helfen, wenn man eben wie in diesem EU-Afrika-Gipfel begonnen, gemeinsam versucht, Perspektiven zu erarbeiten. Und da gibt es schon einige sehr erfolgversprechende Projekte, etwa wo österreichische und europäische Firmen hier auch Geflüchtete ausbilden und die ausgebildet wieder in ihre Länder zurückkehren, um dort zu helfen, Niederlassungen dieser Firmen aufzubauen, die wiederum Lebensgrundlage sind. Es geht darum, dass das Ding Zukunft hat und dass es da Perspektiven gibt. Und ich glaube, das ist ein Weg, den man auch aus christlich-sozialer Perspektive durchaus begrüßen kann.
Das bringt mich und führt mich zur Frage des Themas Flüchtling, Flüchtlingsproblematik und Migration. Im Juni des vergangenen Jahres fand ja hier im Springerschlössl im 12. Bezirk, dem Wertezentrum der VP, eine Veranstaltung zum Thema Freiheit statt, bei dem du, Bettina, und auch Sie, Abt Gregor, anwesend waren. Flotten Schritt, daran anknüpfend gleich die nächste Frage. Die Menschen flüchten aus ihren Heimatländern aus politischen Gründen, weil sie verfolgt werden oder aber weil sie auf der Suche nach einem besseren Leben sind, im neuen, im fremden Land, das bessere Sozialsystem anzutreffen hoffen, sich Arbeit erhoffen, eine Existenz aufbauen wollen. Christlich-sozial, ordo-sozial ist die vernünftige Ordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Hilfe für jene, die schon bei uns sind oder Hilfe vor Ort, an Ort und Stelle? Die Frage an meine beiden Gäste.
Prinz Asfa Wossen Aserate, der Prinz aus dem Geschlecht Davids, wie er sich selber nennt, also aus der Familie des Kaisers von Äthiopien, der auf tragische Weise umgebracht wurde, der sich aber sehr für diese ganze Problematik engagiert. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wenn Europa nicht nach Afrika geht, kommt Afrika nach Europa«. Und ich glaube, er hat damit etwas sehr Richtiges angesprochen. Ich sehe das auch ein bisschen vor der fast 2000-jährigen Geschichte Europas. Als unsere Länder hier noch unterentwickelt waren, ich nenne es mal ganz bewusst so, negativ, sind nicht die Bankiers der Grachen aus Rom gekommen und haben mir Kredite gegeben, sondern Mönche sind hingegangen und haben Äcker gestaltet, haben Rodungen vorgenommen, um Felder anzunehmen, haben dort Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe gegründet und so durch das selber Hingehen etwas zu tun. Ich halte es für das größte Beispiel christlich-sozialen Engagements, dass wir, glaube ich, noch immer einige hundert, mein Mitbruder Pater Karl, der jetzt Missio leitet, weiß das besser als ich, aber ich glaube, es sind ein halbes Tausend von österreichischen Missionarinnen und Missionaren in Entwicklungsländern haben. Und ich glaube, man sollte dieses Modell des persönlichen Engagements sehr viel ernster nehmen. Es hat unter der Kennedy-Administration, ich glaube, er war ein Schwager vom John Fitzgerald in Charlton Triver, und der hat auch das Friedenskorps, hat das damals, glaube ich, gegründet, wo Menschen sich freiwillig bereit erklären, dorthin zu gehen und wirklich die Ärmel hochzukrempeln und selber dort etwas mit den Menschen dort zu machen. Vielleicht auch unter diesem Punkt, ich komme, um hier zu bleiben. Denn die immer dann wieder nur weggehen, um sich dann wieder in unsere bequeme europäische Umwelt einzufügen, haben vermutlich nicht den Impetus, die Nachhaltigkeit in ihrem Einsatz, den es braucht, um dort wirklich zu helfen.
Im vergangenen Jahr ist im Überreuter Verlag Ihr Buch »Der Spediteur Gottes – Ein Leben zwischen Welt und Kloster« erschienen. Darin schreiben Sie von Ihrer eigenen Flucht aus Schlesien im Jahr 1945. Ein verständlicherweise entscheidendes und prägnantes und prägendes Ereignis in Ihrem Leben. Wie nehmen Sie das Thema Flüchtlinge in unserer Gesellschaft wahr? Welche Auswege könnte es denn geben? Was muss sich ändern? Wie müssten denn wir uns verändern? Oder nur unsere Sichtweise?
Ja. Ich erinnere mich an die Flucht nicht, weil ich war 2 Jahre alt. Aber natürlich war es ein sehr entscheidendes Ereignis für mein weiteres Leben. Ich habe damals, und das habe ich dann schon miterlebt, mit doch heranwachsendes Kind und Jugendlicher, dass damals eine wirklich große Solidarität da war. Ich weiß, dass das nicht überall war. Manche Flüchtlinge haben auch schlechte Erfahrungen gemacht. Aber soweit ich das überblicke, war das damals in Österreich und in Deutschland wirklich eine grundsätzliche Offenheit. Wir müssen diesen Menschen versuchen, irgendwie zu helfen. Ich glaube, das gilt auch jetzt. Wir müssen den Menschen, die aus Not ihre Heimat verlassen. Und niemand verlässt seine Heimat, wenn er sich nicht in Not befindet. Das ist nicht eine freiwillige Tourismusexkursion, um Highlife zu führen, sondern die Menschen sind im Prinzip doch, glaube ich, alle auf ihre Heimat hin orientiert und würden sie nicht verlassen, wenn sie nicht politisch oder wirtschaftlich oder sozial in eine katastrophale Lage gekommen wären. Das heißt, wenn die Menschen mal hier sind, dann ist es christliche und soziale Herausforderungen, diesen Menschen zu helfen. Und ich kann der österreichischen und der deutschen Zivilgesellschaft nur eine ungeheure Hochachtung entgegenbringen, weil damals, wo sich die Politiker alle noch gestritten haben, was ist jetzt in Belgrad und warum sollen hier die Grenzen geschlossen oder offen sein, die Österreicher und Österreicherinnen hingegangen sind an den Bahnhöfen. Ich habe das selber bei Freunden von mir erlebt und von den Maltesern und anderen Organisationen, wie da die Bereitschaft war, zu helfen. Trotzdem muss man sagen, wir können das natürlich nicht unbeschränkt zulassen. Und daher ist wohl doch, und ich nehme an, dass das der Inhalt dieser Konferenz über Afrika war unter österreichischem Vorsitz, wir müssen versuchen, die Ursachen der Fluchtbewegungen zu bekämpfen. Und das ist also eine sicherlich große Herausforderung, die vermutlich starken persönlich-menschlichen Einsatz erfordert.
Hilfe im eigenen Land, Bettina.
Es ist selbstverständlich, dass die passiert und sie passiert ja auch. Also ich kann den Eindruck von Art Gregor nur unterstreichen, dass da ganz viel geschehen ist. Also wahrscheinlich ist sie auch Ihnen bekannt, im Vorstand der Politischen Akademie ist auch Doraya Eberle, ehemalige Landesrätin in Salzburg, die nicht nur auf der einen Seite Flüchtlingen, ehemaligen aus den Jugoslawienkriegen, die Heimkehr vor allem in die Region rund um Srebrenica wieder erleichtert hat, wenn man das überhaupt so sagen kann in diesem tragischen Zusammenhang, und die gleichzeitig auch als die vielen Flüchtlinge kamen im Jahr 2015 diese Versorgungsstation, so möchte ich es mal nennen, in Salzburg auch wesentlich mitgestaltet hat. Die ist eine, die nicht fragt, wer ist zuständig, sondern die selbst hingeht und nach ihren Möglichkeiten Dinge tut. Also in ihrem konkreten Fall, und das kann ich so erzählen, weil sie auch erzählen würde, wenn sie wäre, Babywäsche gewaschen hat von den Kindern, die während der Flucht klein waren oder sogar während dieser Zeit auf die Welt gekommen sind. Also da gab es schon ganz, ganz viele Menschen, die nicht geschaut haben, ob sie sich im Wasser des Wortes die Hände schmutzig machen. Ich habe damals und bis heute versucht, meinen kleinen Beitrag zu leisten, indem ich einer syrischen Flüchtlingsfamilie, die damals kam, über ein Projekt der Diakonie, also
christlich,
selbe Firma, andere Abteilung, in ihrem Sinne zu sprechen, der Diakonie als Buddy zu helfen, zu unterstützen. Da ist sehr schön zu sehen, dass die sechsköpfige Familie, dass die versuchen nach Kräften, jetzt von Beginn an schon ehrenamtlich, jetzt auch mit den ersten Schritten in Richtung berufliche Selbstständigkeit ihren Weg zu gehen, die Kinder in der Schule sowieso, aber auch dazu begleiten. Weil mein Anspruch an mich ist, und das führt mich wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, man kann diese Solidarität auch nicht verordnet bekommen oder delegieren. Mein Anspruch auch an mich ist, sozusagen an mein christliches Leben, wenn man so will, nach meinen Möglichkeiten, und die waren damals eben so gestaltet, auch da einen Beitrag zu leisten, auch damit ich ein Stück weit in meinem politischen Handeln auch weiß, wovon ich da rede und nicht nur immer aus dritter Hand erfahre, worum es da geht. Und diese Möglichkeiten verändern sich auch. Die Familie braucht mir nicht mehr so viel, dafür braucht mich meine eigene Familie, die seitdem gewachsen ist, mehr. Und ich glaube, das ist auch im Zuge dieser Sache zulässig. Aber ich habe damit erlebt, wie viele es gibt, die sich da engagieren. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt von dieser Solidarität, die man leben muss, darf Solidarität auch im christlich-sozialen Sinn nicht zu einer Selbstaufgabe führen. Es darf den Einzelnen nicht so weit überfordern, dass er an den Rande seiner Leistungsmöglichkeiten kommt, weil dann kann er auch nichts mehr für den anderen beitragen. Und es muss in einer Gesellschaft auch ordentlich andocken können. Und darum glaube ich, dass ein Stück weit von den Konflikten, die Sie beschrieben haben, die Politiker haben nur gestritten, wer ist zuständig, das mag am Anfang so gewesen sein. Und dann sind, glaube ich, auch Entscheidungen gefallen, die auch vielleicht dem geschuldet waren, dass sich da Ereignisse überschlagen haben, die die Bevölkerung, die Menschen im Land auch nicht in dem Sinne mitgenommen haben auf diesen Weg. Da ist vielfach vielleicht auch über die Köpfe der Menschen entschieden worden. Und manche, die keine First-Hand-Erfahrungen hatten, sind dann auch natürlich ein Stück weit mit dieser Geschichte überfordert gewesen und hatten Ängste. Und was mir in dem Zusammenhang so wichtig ist, dass ja auch mit diesen Gruppen der Gesellschaft und mit diesen Menschen, die da Vorbehalte haben, die das Thema kritisch sehen, die nicht sich in der Lage fühlen, sich da solidarisch zu beteiligen, auch in Dialog treten, damit wir dieses Ringen um die richtige Lösung in der Gesellschaft auch finden. Und ich denke, Das ist notwendig und nicht von vornherein abzukanzeln, die sagen, ich habe da Sorge, was da auf uns zukommt, können wir diese Aufgabe bewältigen, denen gleich den Zeigefinger hinzuhalten und sagen, du bist jetzt sehr unsolidarisch, so gehört sich das nicht. Ich glaube, dass wir damit auch die Menschen nicht mitnehmen können auf diesen Weg. Viel eher geht es, glaube ich, darum, und da bringe ich ein Zitat, das ist mein Facebook-Titelbild, deswegen ist mir immer so bewusst und es erinnert mich jeden Tag daran von Paulo Coelho, das ja auch zumindest ein christlich inspirierter Autor ist, oder mit der Frage auch immer ringt. Ich habe ihn erlebt als Gast auch der Waldzell-Meetings im Stift Melk, also einer, der zumindest den Kontakt sucht und den Austausch mit Fragen der Religiosität. Und der sagt, the world is changed by your example, not your opinion. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Leitspruch, auch wenn Abt Gregor, das sieht man im Podcast nicht, ein bisschen den Kopf geschüttelt hat bei der christlichen Inspiration von Paulo Coelho. Das, was er da sagt, finde ich, the world is changed by your example, not your opinion. Das könnte schon ein Stück weit ein moderner Leitspruch sein für auch christlich-soziales Handeln und dafür die Menschen auch mitzunehmen. Und es ist ein Stück weit als meine Aufgabe, als zu einem Teil öffentliche Person, das war ich wahrscheinlich als politische Mandatarin vielleicht noch etwas mehr, zumindest in meinem Wahlkreis, dass ich aber als politische und öffentliche Person umso mehr versuche, mit meinem Beispiel auch zu zeigen, dass es gelingen kann, sich solidarisch zu verhalten, dass man auch in der Frage der Flüchtlinge und Umgang damit einen persönlichen Beitrag leisten kann, aber dass es gleichzeitig, und das muss auch zulässig sein, immer ein Ringen um das Richtige ist und dass auch ich, so wie auch andere politisch Tätige, da die Weisheit nicht gepachtet haben, sondern dass wir gemeinsam versuchen müssen, einen Weg zu finden, der uns da weiterbringt.
Wenn ich ein bisschen den Kopf geschüttelt habe, dann müssen Sie aber auch dazu sagen, dass ich dabei gelächelt habe. Also das war nicht so apodiktisch gemeint, wie es jetzt vielleicht hat verstanden werden können. Ich möchte hier bei diesem Gespräch über christlich-sozial einer Politikerin eine Lanze brechen, und zwar Angela Merkel. Sie gehört einer christlich-demokratischen Partei an, aber die verpflichten sich ja auch zum christlich-sozialen. Und wie sie im Jahr 15 gesagt hat, wir schaffen das schon irgendwie. Da war das nicht eine Einladung, kommt und nur herbei, wie es dann von manchen anderen politischen Gruppierungen, die mit der Fremdenfeindlichkeit versuchen, Stimmen zu erwerben und damit gegen Frau Merkel vorgehen, gemeint haben, sondern es war wirklich der Hinweis, dass sie gesagt hat, also es ist furchtbar, aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Auch nicht meiner Ansicht nach irgendwie eine Überheblichkeit, wir schaffen alles. Das war nicht so gemeint. Und daher möchte ich sagen, ich halte doch Frau Merkel, die jetzt planmäßig von allen Medien abgemeiert wird. Ich meine, vielleicht ist wirklich Zeit, dass auch in diesem Amt wieder ein Wechsel folgt. Mag ja schon sein. Trotzdem tut es mir irgendwie weh, weil ich glaube, dass sie damals verantwortlich und im besten Sinn christlich-sozial gehandelt hat. Ein anderes Beispiel, was mir großen Eindruck gemacht hat, wir haben also in Heiligenkreuz allein mit stiftlichen Gebäuden zwei großen Familien, eine aus dem Irak und eine aus Syrien, Quartier gegeben. Und vor allem für die später gekommene syrische Familie hat sich sofort aus dem Ort eine Art Selbsthilfegruppe, das ist jetzt nicht das richtige Wort, weil es geht ja nicht um die selbst, sondern eine Gruppe gebildet von, natürlich waren da immer wieder die Frauen die Führenden und nicht die überbeschäftigten Mannsbilder, sondern einige Frauen, einige Damen aus dem Ort haben sich zusammengefunden und haben wirklich mit Sprachunterricht und Beschaffen von Dingen und Kontakte herstellen zu möglichen Arbeitgebern sich beispiellos für diese Familie eingesetzt. Aber das sind so Fälle, wo ich dann wirklich sagen muss, die Österreicher sind nicht so fremdenfeindlich, wie das politische Gruppierungen, die hier im Hause nicht vertreten sind, tatsächlich vermuten und damit versuchen, politisches Kapital zu gewinnen.
Ein großer Schwerpunkt in Ihrem Leben, Abt Gregor, ist der Themenkomplex Wirtschaft. Mit ein Grund für viele ein besseres Leben in Deutschland, Österreich oder Schweden anzupeilen, ist natürlich die Hoffnung und der Umstand, dort eine funktionierende Wirtschaft vorzufinden. Eine Wirtschaft, die es ermöglicht, dort eine Existenz aufzubauen. Ein Land zu haben, das ein guter Wirtschaftsstandort ist. Welches Wirtschaftsmodell aus Ihrer Sicht ist denn ein gutes? Gibt es ein gutes oder gibt es das beste Wirtschaftsmodell? Tut es das?
Nein, weil sich unsere Welt ständig ändert und wir müssen immer wieder versuchen, auf die jeweilige Situation, ich vollkommen inkompetent werfe ich einfach das große Wort von der Digitalisierung in den Raum und der Globalisierung, die übrigens Papst Johannes Paul II. Immer verteidigt hat, weil er gesagt hat, das ist die One Village World, dass wir in einem Globus zusammenleben und uns nicht mehr bekriegen sollten. Das endgültige Wirtschaftssystem gibt es nicht. Wir müssen es immer wieder neu anpassen. Das war, glaube ich, auch die Stärke des vom Raab-Kamitz-Kurs, in Deutschland war es Ludwig Erhard, propagierten Konzepts der sozialen Marktwirtschaft. Markt, ja, soll funktionieren und die soziale Komponente darf nicht außer Acht gelassen werden. Wolfgang Schmitz hat dann später mal geschrieben, was macht den Markt so sozial? Also wodurch kommt durch einen funktionierenden Markt ein sozialer Zugewinn dazu? Und das müssen wir jeweils neu immer wieder auf die Situation des Jahres 2019, 2021 neu einpendeln nach Prinzipien, Subsidiarität, Solidarität, Gemeinwohlprinzip und dergleichen mehr, um so den richtigen Weg zu finden. Und da sind alle politischen Gruppierungen und alle wirtschaftlichen maßgebenden Leute dazu aufgerufen, dabei mitzuwirken.
Was mich zur finalen Frage dann führt, gern an beide: Schulden machen, keine Schulden machen.
Also wer Kredit hat, hat Kredit. Das haben wir an der Hochschule Welthandel so gelernt. Wer also kreditwürdig ist, wer eine ausreichende wirtschaftliche Basis hat, ist ein schlechtes Wort mit der Basis, weil das kann missverstanden werden, wer also Vermögen hat, aufs Wort Vermögen würde ich auch noch ganz gern eingehen, der kann auch Kredite beanspruchen, wenn er zum Beispiel zur Vorfinanzierung eines Projektes, wo er das Geld nicht in der Tasche hat, hier Kredit braucht und die Bank die Sicherung bietet und somit Kredit beansprucht und auch wieder bedienen kann, den Kredit nachher in der Rückzahlung. Also daher, das Stift Heiligenkreuz hat manchmal auch schon Kredite aufgenommen und das passiert überall. Beim Staat ist es ein bisschen gefährlich, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir in den letzten Jahrzehnten wirklich Kredite zurückgezahlt haben, sondern wir haben tatsächlich doch immer wieder eine Mehr- und Neu- und Wiederverschuldung gemacht. Und ich würde es sehr begrüßen und ich habe das Gefühl, dass das eigentlich im Regierungsprogramm ja irgendwo vorgezeichnet ist, dass man sich bemühen möchte mit einem Nulldefizit, das ist mal die Voraussetzung dafür, doch auch in die Phase zu kommen, diese Kredite, die, wenn sie nicht zurückzahlbar sind, dann eine kolossale Belastung in 1, 2, 3 Generationen darstellt, die gehen dann in die Knie unter dieser Belastung, dass man das versucht, auf eine solide Basis zu stellen. Es gibt Staaten in Europa, denen das ja gelungen ist.
Bettina, Schulden machen ein Auslaufmodell, nämlich zulasten der kommenden Generationen.
Also ich denke, wenn man zwei andere Grundsätze, Werte, die neben Personalität, Subsidiarität, Solidarität immer mit der christlichen Soziallehre auch in Verbindung gebracht werden, letztlich auch Ableitungen daraus oder Voraussetzungen ernst nimmt, nämlich Verantwortung auf der einen Seite und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, dann kann man nur sagen, dass Schulden machen auf Teufel komm raus. Natürlich nicht der Weg ist, den man gehen sollte, wenn man verantwortlich politisch handelt. Ich habe vorher schon mal gesagt, wir können die Menschen oder dürfen die Menschen durchaus fordern im Sinne von etwas Zutrauen, auch der Gesellschaft und vielleicht der Volkswirtschaft, aber wir dürfen uns auch nicht überfordern. Und wenn das Prinzip der Nachhaltigkeit ernst genommen wird, das kommt ja sozusagen aus der Forstwirtschaft ursprünglich, wo es darum ging, nur so viele Bäume abzuholzen, wie man auch tatsächlich wieder aufforsten, nachpflanzen kann, sodass der Wald an sich über Generationen Bestand hat, dann gilt natürlich Ähnliches auch was das Geld betrifft, das staatliche Vermögen und auch die Schulden, die man macht. Man sollte nur so viel Kredit sich auch nehmen, wie man tatsächlich in einem angemessenen Zeitraum mit angemessener und verkraftbarer Belastung auch an Zinsen und anderen auch wieder gut zurückzahlen kann. Wir haben uns dann in den letzten Jahrzehnten in eine Situation bewegt, wo man auch in wirtschaftlich guten Zeiten auch diese Kredite noch aufgebaut hat. Und da sehe ich es, wie Abt Gregor, das ist den nächsten Generationen gegenüber nicht verantwortlich. Und daher glaube ich, und das ist vielleicht auch so ein Zwischenbefund, wie die Sendung überhaupt, wir haben ja nicht die Aufgabe gehabt, das christlich-soziale hier zu Ende zu diskutieren. Im Gegenteil, wir wollten dazu Impulse geben. es kommt auch beim staatlichen Wirtschaften nicht immer nur auf das Was an, sozusagen darf der Staat überhaupt wirtschaften, darf er überhaupt Kredite annehmen. Es kommt auf die Intensität an, letztlich auch auf das Wie, mit welcher Haltung mache ich das, sozusagen mit welcher Überzeugung. Und wenn ich das nachhaltig tun will, verantwortlich, letztlich solidarisch auch mit den anderen Generationen und auch mit denen, die mal unsere Hilfe brauchen, für die wir unsere Leistungsfähigkeit im Staat auch erhalten müssen, ja, dann wird das ein Weg sein, der uns aus meiner Sicht zumindest weiterbringt und der im weitesten und vielleicht auch im engeren Sinne ein christlich-sozialer ist.
Herr Gregor, Sie sind auch dieser Meinung.
Ich bin ganz dieser Meinung. Ich füge doch vielleicht einen kritischen Satz hinzu. Als Diplomkaufmann, christlicher Diplomkaufmann, halte ich den Staat für einen schlechten Unternehmer. Das heißt, wir haben in Österreich wirklich eine eklatante Bauchlandung erlebt mit der verstaatlichten Industrie. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg mit den großen Koalitionen und dem britischen Einfluss mit der Labour-Regierung wahrscheinlich irgendwie unvermeidlich. Aber es war falsch. Da war der Einfluss der Politik auf die Wirtschaft zu stark und es hat falsch sich ausgewirkt. Die zweite große Katastrophe war die Hypoalpe Adria. Und wiederum war es die Politik, die sich zu stark eingemengt hat. In dem Fall das Land Kärnten mit einem berühmt-berüchtigten Landeshauptmann, Gott hab ihn selig. Er war halt nicht mehr unter den Lebenden. Aber da war auch wieder das Problem, dass der Politiker geglaubt hat, ich bin der beste Unternehmer und das ist er nicht. Ein letztes Wort von mir zum Vermögen. Ich ersetze das Wort Reichtum oder Geld durch das Wort Vermögen. Das kann man auch klein schreiben und dann heißt es, ich bin imstande, damit etwas zu bewirken. Ich vermag etwas.
Ja, also da schließt sich der Kreis. Denn mit dem, was ich vermag, oder das fordert mich auch auf, mein Vermögen, es auch tatsächlich umzusetzen und diese Welt damit auch ein Stück besser zu machen. Um es sehr pathetisch zu formulieren. Und was ich hoffe, ist, dass wir mit diesem Podcast, mit dieser kurzen Unterhaltung, ich habe das Gefühl, wir könnten die jetzt stundenlang weiterführen, es gäbe jetzt so viele Themen und der Präger bringt mir immer wieder auf neue Ideen, dass wir mit diesem Podcast auch Menschen Impulse gegeben haben, dass sie das, was sie vermögen, das, was sie mithaben, materiell und immateriell, auch einsetzen zum Wohle der Gesellschaft und dass sie zumindest mal angeregt durch diesen Podcast ein Stück weit darüber nachdenken, was so ihre Rolle in der Welt ist.
Das nehme ich jetzt mal für diese erste Runde als Schlusswort. Vielen lieben Dank dafür. Danke, Abt Gregor, für Ihren Besuch bei uns im Springerschlüssel der Politischen Akademie der Volkspartei. Viel Freude und Kraft für Ihr Tun in der Zukunft.
Danke.
Und dennoch Zeit für sich selber zu finden, aktiv zu bleiben, aber da brauchen wir keine Angst zu haben. Und ja, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie heute bei uns waren. Kommen Sie gut nach Hause.
Danke sehr, ich war sehr gerne hier.
Als Fixbestandteil unseres Grundsatzpodcasts sind wir sehr froh, dass du dir, Bettina, dafür Zeit nimmst. In unserer ersten Sendung haben wir die Geschichte des Hauses, in dem wir uns auch für unsere heutige Aufnahme befinden, besprochen. Das geschichtsträchtige Springerschlössl im 12. Bezirk, nur einen Steinwurf entfernt von jenem Sportplatz, auf dem ich als Mittelschüler meine Runden drehen durfte bzw. drehen musste. Wir haben heute den Fokus auf die Begrifflichkeit christlich-sozial gelegt. Es wäre eine glatte Übertreibung, würde ich behaupten. Das ist schon alles. Nein, Bettina, was tut sich denn sonst noch bei dir und der Politischen Akademie?
Ja, wir haben in den letzten Monaten unser Programm umfangreich neu gestaltet und dabei ist mir darum gegangen, schon auch einem Prinzip zu folgen, das für mich immer handlungsleitend war, wenn es um Politik geht. Denn ich habe Politik immer so verstanden, dass sie bedeutet, viel unterwegs zu sein und auch mit den Menschen in Kontakt zu sein. Als ich etwa Landesobfrau der Jungen Volkspartei Niederösterreich war und dann auch Mandatarin im Bundesrat und Landtag, war mir wichtig, mit Menschen auch vor Ort, dort, wo sie zu Hause sind, in Kontakt zu treten. So war meine erste Aktion etwa, als ÖVP-Landesopfer, eine Tour durch alle 21 Bezirke zu machen. Vor knapp einem Jahr etwa, als ich die Aufgabe an der Politischen Akademie übernommen habe, da habe ich mir gedacht, ich gehe es genauso an. Ich versuche, viel unterwegs zu sein und suche den direkten Kontakt mit den Menschen. Wir waren zum Beispiel im Juni 2018 dann schon kurz, nachdem ich hier gestartet bin, in 4 Unistädten in ganz Österreich. Wir haben im Herbst eine Tour durch alle Bundesländer gemacht bei den Österreich-Gesprächen. Und ich komme immer wieder jetzt da, ob beim ÖRB in Salzburg oder bei den steirischen ÖVP-Frauen, zu unterschiedlichen Veranstaltungen und kann da auch unter anderem über das Christlich-Soziale sprechen. Und wenn ich da mit Menschen in Kontakt komme, dann höre ich immer wieder viel Lob, was uns freut. Und so Aussagen wie, ihr macht ganz super Sachen als Politische Akademie, aber leider sind die meisten in Wien. Und das bestätigt mich darin, den Weg weiterzugehen, auch Seminare zum Beispiel, jetzt offene Seminare in den Bundesländern abzuhalten. Das ist das eine. Das andere ist aber, die Möglichkeiten der Digitalisierung auch zu nutzen, nämlich in der Form, dass wir Seminarinhalte, politische Bildungsinhalte, aber auch unsere Medienangebote online zur Verfügung stellen und haben daher einen Bildungsraum online eröffnet. Das Schöne ist, dass da alle Sie, die Sie auch diesen Podcast hören, unsere Angebote unabhängig von Raum und Zeit nutzen können und gleichzeitig, wenn Sie mal Teilnehmerinnen, Teilnehmer einer unserer Seminare auch tatsächlich waren, diesen Bildungsraum online als auch Wissensspeicher für Ihre Unterlagen, Zertifikate und alles, was damit im Zusammenhang ist, nutzen können. Die ersten Angebote sind zum Beispiel Videotutorials über Europa und passend zu dem, was wir heute hier erlebt haben, und da schließt sich, denke ich, der Kreis, Tutorials zum Thema Werte und Wurzeln der Volkspartei, da kommt auch das Christlich-Soziale vor. Und zu diesem Thema wird es auch ein Webinar geben. Und für alle, die den Podcast jetzt gleich nach Erscheinung hören, für die ist das auch noch relevant, am 13. März, da findet um 19 Uhr unser erstes Webinar statt. Und ich freue mich, wenn Sie da nicht nur in Ton, sondern in Ton und Bild mit dabei sind.
Dann vielen lieben Dank, Bettina, dafür, dass du heute bei uns warst. Wieder zurück on the road. Viel Freude und Erfolg dir und deinem Team der Politischen Akademie in der näheren Zukunft. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch euch herzlichen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Wir hoffen, dass für euch auch die zweite Ausgabe aus unserer Grundsatz-Podcast-Serie informativ war und zum Diskutieren anregt. Dieser Podcast ist nicht nur auf unserer Website verfügbar, auf www.politische-akademie.at, sondern natürlich auch auf allen gängigen Plattformen anhör- bzw. downloadbar, als da wären iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei Grundsatz, einer Produktion der Politischen Akademie und Missing Link, und wäre froh, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet, damit wir mit unserem neuen Podcast möglichst viele Interessierte erreichen. Alles Gute für den Moment, euer Host Christian Gerd Laudenbach.